Starship Flug 13 ist in der Nacht auf Samstag erfolgreich geflogen und endet statt mit einer üblichen Explosion mit Unterwasseraufnahmen. Indien ist privat im Orbit angekommen. Skyroots Vikram 1 macht Indien beim allerersten Versuch zum dritten Land mit privatem Orbitalzugang. Wie schafft ein Startup das? Eine Augsburger Rakete steht jetzt bereit für den ersten Orbitalstart. Überholt RFA damit ESA? Bereit zu staunen? Ich bin Mo, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Starship ist geflogen, und zwar gut, aber alles der Reihe nach. Denn der Abbruch bei T0 mit 4 Stimmen Raptoren, der war erst letzte Woche. Seitdem hat SpaceX in der Starbase ein bemerkenswertes Tempo vorgelegt. Inzwischen ist klarer, was am 16. Juli passiert ist. Starship toleriert beim Hochfahren bis zu 3 Stimmen Raptoren. Als dann das vierte ausfiel, war klar, kein Start. Der Flugcomputer hat dann automatisch den Stecker gezogen bzw. den Start abgebrochen. Spannend ist, welche Triebwerke da streiken. Von den 10 reparierten Raptoren, die Booster 20 von seinem explodierten Vorgänger Booster 19 geerbt hatte, fiel nur eines aus. Das waren keine flugerprobten Triebwerke, die waren vorher schon auffällig und wurden da getauscht an dem vorherigen Booster. Ja, diese Triebwerke waren also nicht die Hauptursache. Inzwischen benennt SpaceX die Ursache. Feuchtigkeit hatte sich in den Turbopumpen für den flüssigen Sauerstoff gesammelt und gefror beim Kontakt mit dem tiefkalten Treibstoff. Die Pumpen liefen dadurch zu langsam oder blieben ganz stehen. Dann die Sache mit der Transparenz. Elon Musk hatte ja nach dem abgebrochenen Start letzte Woche den Tausch von nur 2 Raptoren angekündigt. Die Beobachter von NASA Spaceflight, die dokumentierten aber 5 gewechselte Triebwerke und in Positionen E4, E5, E6, E12 und E13. Und die sichteten mindestens 3 Triebwerke von Booster 20 im Testzentrum von MacGregor, darunter welche ohne sichtbaren Defekte. Inzwischen hat SpaceX nachgelegt, 6 Triebwerke zeigten die auffällige Pumpenreaktion und wurden ersetzt. Eines der ausgebauten Triebwerke lief in MacGregor auf einem Teststand dann eine komplette Booster-Aufstiegsbrenndauer durch. Ja, genau diese Akribie, dieses Nachtesten und der Ausbau und Wiedereinbau der Triebwerke erklärt, warum der zunächst angepeilte Montag als Starttag erst der Donnerstag wurde. Am Mittwoch, 22.07., folgte ein zusätzlicher Leck-Check der 9 Triebwerke direkt an der Rampe. Der war auch erfolgreich. Danach wurde Ship 40 wieder auf den Booster gesetzt. Als größtes Restrisiko nannte SpaceX dann ausgerechnet das Wetter und das kostete dann letztendlich nochmal einen Tag. Der Start rutschte um 24 Stunden, weil Wolken die Aufnahmen des aufsteigenden Fahrzeugs verhindert hätten. Abgehoben ist Flug 13 dann schließlich in der Nacht auf Samstag um 0.51 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit mit allen 33 Raptor. Auf dem Weg nach oben setzte die Rakete einen Rekord beim maximalen Staudruck, dem sogenannten Max-Q, dem Moment der höchsten Luftlast auf die Struktur. Man flog aggressiver und das wollte man vom Boden beobachten. Deshalb war die Wolkendecke auch ein Thema. Ja, und viele der Ziele, die konnten abgehakt werden. Aus dem Auswurfsmechanismus kamen 20 echte Starlink V3-Satelliten, zum ersten Mal funktionsfähige Exemplare statt Attrappen. Rund 20 Minuten lang prüfte das Team Solarpaneele, Antennen und Verbindungen. Erreicht wurden alle 20 Satelliten per Funk und per Laser. Danach verglühten sie planmäßig beim Wiedereintritt. Auch die so wichtige Wiederzündung im All hat geklappt. Ein Raptor lief rund 14 Sekunden. Ohne diese Fähigkeit kann ja kein Starship gezielt abbremsen und kontrolliert aus einem echten, vollständigen Orbit sicher zur Erde zurückkehren. Die einzige Schattenseite steckt diesmal im Booster. Da war ich ein bisschen optimistischer im Livestream. Da dachte ich, das funktioniert auf Anhieb jetzt bei dem zweiten Versuch von V3. Ja, beim Landeanflug im Golf zünden nicht alle dafür nötigen Raptoren. Das Fahrzeug schlug zu schnell auf dem Wasser auf. Also harter Aufschlag. Das Schiff dagegen, das wasserte nach gut 65 Minuten im Indischen Ozean und kippte zur Seite und explodierte diesmal nicht, sondern schwamm und funkte weiter Bilder. Das ist das erste Mal, dass wir ein intaktes Starship ins Wasser gebracht haben, sagte SpaceX-Sprecher Dan Hood im Livestream. Für das Team, das an die Hitzeschilddaten will, ist genau das ein Traumszenario und für uns die Möglichkeit für ein paar neue Perspektiven. Aber SpaceX wäre nicht SpaceX, wenn sie nicht bereits am Nachschub arbeiten würden. Booster 21 hat seine Cryotests, Betankungsproben mit tiefkaltem Treibstoff, am 19. und 20. Juli abgeschlossen. Ship 41 ist laut Beobachtern in der Szene strukturell fertig. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell, die hatte ja im Juni angekündigt, bei einem guten Flug 13 könnte Flug 14 die erste echte Orbitalmission werden. Ja, und Flug 15, der erste Start dann aus Florida vielleicht. Ja, genau dieser Fall ist jetzt eingetreten, dass Flug 13 erfolgreich war. Also würde ich mal sagen, ein Orbitalflug auf Flug 14, da fiebern wir drauf hin, oder? Neben der gewaltigen Anzahl an Satellitenstarts, die SpaceX für das Starship einplant, hängt bei einem natürlich Artemis. Starship ist ja eines der Landesysteme für die Mondlandung mit Crew bei Artemis 4 oder Artemis 5. Das ist ja für 2028 geplant. Halte ich für sehr sportlich. Wir beobachten das. Damit es zu einer Landung kommt, dann brauchen wir mal etwa 15 Tankerflüge für die Orbitalbetankung. Jeder sauber Testflug, der zahlt da direkt drauf ein. Meine Einordnung, ja, das war ohne Zweifel ein Durchbruch für SpaceX, auch wenn seitens SpaceX noch kein Kommentar dazu kam. Damit sollte eigentlich der Orbitalflug auf dem nächsten Flug nicht mehr viel im Wege stehen. Eine Baustelle, die noch bleibt, das ist der Booster, denn wenn die Raptoren nicht richtig beim Landeanflug angehen und wenn einen weichen Soft Splashdown im Ozean sehen, dann ist eigentlich an eine Rückkehr des Boosters zur Startanlage zum Startum noch nicht zu denken. Zu teuer ist die Startinfrastruktur in der Starbase. Mit dem Start der Orbitalflüge, da könnte Starship ja künftig auch operativ für das Aussetzen von Starlings im Orbit eingesetzt werden. So sieht's jetzt aus, wenn ein Programm nach einem Rückschlag Tempo macht. Dass es auch genau andersherum laufen kann, das sehen wir später in der Folge bei einer Rakete, die seit Februar überhaupt nicht mehr geflogen ist. Ortswechsel von der größten Rakete der Welt zu einer, die einen ganz anderen Rekord und eine andere Premiere jagt. Auf den Shetland-Inseln steht seit dieser Woche zum ersten Mal die RFA-1 komplett auf der Startrampe. Und zwar am Sexaford Spaceport. Ja, es ist die Rakete der Rocket Factory Augsburg, kurz RFA oder RFA. Wir sind ja in Deutschland. Als nächsten Schritt nennt das Team den Hotfire der ersten Stufe. Einen statischen Feuertest, bei dem die Triebwerke zünden, während die Rakete noch fest am Boden verankert bleibt. Die Fallhöhe dahinter ist enorm. Großbritannien jagt einen Orbitalstart vom eigenen Boden und das fast seit einem Jahrzehnt. Staatlich unterstützte Anläufe gab es schon viele mit Lockheed Martin, mit Virgin Orbit und Orbex. Alle sind bisher gescheitert. Läuft jetzt alles nach Plan, holt in den kommenden Wochen ausgerechnet eine deutsche Rakete diese Premiere. Womit wir beim eigentlichen Rennen wären, dem deutschen Rennen, denn den Titel, den RFA auf den Shetlands jagt, den will natürlich in Andøya in Norwegen auch ESA Aerospace holen, den ersten erfolgreichen Orbitalstart einer deutschen Rakete. ESA Spectrum hat die Flugerfahrung, der Erstflug endete im letzten Jahr nach rund einer halben Minute, aktuell warten wir auf einen neuen Termin für den zweiten Flug und die RFA hat jetzt ihre gesamte Rakete auch auf der Rampe. Es wird spannend. Überholt die RFA damit ESA jetzt auf den letzten Metern? Wird sich zeigen. Entschieden wird das mit einem vollständigen Orbit. Jetzt erstmal Erststufen Hotfire. Das ist genau die Sorte an Tests, an denen schon viele Zeitpläne zerbrochen sind. Das musste die RFA auch schmerzlich lernen. Was glaubt ihr? Wer macht das Rennen um Deutschlands ersten Orbit? RFA oder ESA? Und vor allem wann? Ich sag's offen, dass Großbritanniens Raumfahrtpremiere ausgerechnet an einer Augsburger Rakete hängt. Das ist die schönste Pointe dieses Raumfahrtsommers. Jetzt muss sie nur noch fliegen. Ehrlicherweise, ob wir jetzt noch ein oder zwei Monate warten müssen, das macht keinen großen Unterschied mehr. Was aber sehr wohl einen Unterschied macht, das erfahren wir von unserem heutigen Sponsor. Wir gehen alle davon aus, dass unsere Daten irgendwo im Netz rumliegen. Adressen, Nummern, Mailadressen, ja, halt geleakt, verstreut, egal. Der unangenehme Teil ist, das Zeug liegt nicht nur rum, das ist Ware. Datenhändler sammeln dich ein, sortieren dich und verkaufen dich weiter in Paketen. In den USA, da tragen solche Listen zum Beispiel Namen wie Rule and Barely Making It, also auf Deutsch ländlich und kommt kaum über die Runden. Wir sind ein bepreister Datensatz im Inventar von Leuten, die uns nie gefragt haben. Fast 80% wissen laut einer Incogni-Studio, dass solche Datensätze zum Angreifen genutzt werden, aber nicht mal jeder Fünfte hat je versucht, sie löschen zu lassen. Genau da setzt Incogni jetzt an. Der Dienst, der findet deine Daten bei hunderten Datenhändlern und lässt sie löschen. Automatisiert und wiederholt, weil das Zeug ja sonst einfach nachwächst. Was die Automatik nicht erwischt, das schickst du als Link ein. Den Rest erledigt ein Datenschutzexperte. Und Incogni ist der einzige Anbieter, dessen Löschung Deloitte unabhängig geprüft hat. Nicht wir versprechen, sondern jemand hat nachgezählt. Mit meinem Code, da bekommt ihr 60% auf den Jahresplan. Link steht unten in der Beschreibung. 30 Tage risikofrei. Gefällt's nicht, Geld zurück. So, Datenspuren gelöscht, jetzt zu einem Eintrag im Geschichtsbuch, der bleibt, mindestens in indischen Geschichtsbüchern. Am Samstag vergangener Woche um 8.35 Uhr nach unserer Zeit, da hat Vikram 1 vom indischen Startzentrum Sriharikota, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, zwei Satelliten in einen 453 Kilometer Orbit abgesetzt. Und das beim allerersten Flug. Indien ist damit nach den USA und China das dritte Land, in dem eine private entwickelte Rakete den Orbit erreicht. Vor zwei Wochen, da stand Vikram 1 von Skyroot an dieser Stelle noch wartend auf der Rampe. Jetzt hat sie geliefert. Zur Eingangsfrage, wie schafft ein Startup das im ersten Anlauf? Und die Antwort, mit bewusst einfacher Technik und starker Rückendeckung. Die Rakete, die ist 22 Meter hoch, unten drei robuste Feststoffstufen, oben eine flüssige Kickstufe, Zusatzmotor, der die Satelliten dann auf ihre finale Bahn bringt. Und die Staatsagentur ISRO, die half beim Triebwerksguss der Feststofftriebwerke mit und hat bei den Triebwerkstests unterstützt. Skyroot selbst ist seit Mai ein Einhorn, 1,1 Milliarden Dollar Bewertung, über 160 Millionen eingesammelt, mehr als 1000 Leute arbeiten da. 2027 soll Vikram 2 mit 900 Kilogramm Nutzlast folgen und Premier Modi will Indiens Startrate von rund 5 auf 50 Starts pro Jahr heben. Vom Aufsteiger zur Altenpflege im Orbit. Am Dienstag um 23.15 Uhr unserer Zeit, da hat eine Falcon 9 von Cape Canaveral aus MRV-1 losgeschickt. Amerikas erster Mehrfachwartungsroboter für den geostationären Orbit. Das ist die Bahn in 36.000 Kilometern Höhe, auf der Kommunikationssatelliten fest über einem Punkt der rotierenden Erde stehen. Das 3 Tonnen schwere Fahrzeug von Northrop Grumman's Tochter Space Logistics, das trägt 2 3 Meter lange Roboterarme mit je 7 Gelenken, gebaut vom US Naval Research Laboratory, dazu dann mehr als 20 Kameras. Die Wurzeln, die reichen zurück ins Programm RSGS der US-Militärforschungsagentur DARPA. Der Auftrag, 3 Anbaumodule, je 400 Kilogramm schwer, an gealterte Satelliten von SES und Australians Optus montieren. Jedes Modul übernimmt dann die Bahnkontrolle und schenkt seinem Satelliten bis zu 8 Jahre extra Leben. Bis zu 30 solcher Einsätze traut Northrop Grumman dem Roboter übrigens insgesamt zu. Nur Geduld braucht es, mit seinem Elektro-Ionen-Antrieb ist MRV-1 rund ein Jahr unterwegs, bis er dann im geostationären Orbit ist. Betankt wird dabei nicht. Diese Premiere, die soll dann frühestens im nächsten Jahr die Firma Astroscale liefern, als erste US-Firma überhaupt, die dann das Wiederbetanken von Satelliten übernimmt. Die Arme von MRV-1, die hat die Militärforschungsagentur DARPA mit rund 420 Millionen Dollar bezahlt. Der Anlass für die Eile, der fliegt längst oben. Chinas Shijian 21 versetzt 2021 einen ausgedienten Navigationssatelliten. Im Januar 2025 betankte Shijian 25 einen Satelliten erneut. Im geostationären Orbit, da ist übrigens auch immer mal wieder Chinas auffälligster Satellit unterwegs. Neue Bahnanalysen zeigen, Shijian 31 zieht wie ein Kontrolleur, der Waggon für Waggon durch einen endlosen Zug geht, am Georing entlang. Möglich macht das seine stark gestreckte Bahn, ein sogenannter Molnja-Orbit. Alle 12,5 Stunden ein Umlauf pro Runde um 15,7 Grad versetzt. Nach rund 23 Tagen hat er so den kompletten Gürtel einmal abgegrast, vorbei an den teuersten Satelliten der Welt. Erdnäher krachte es am Donnerstag, 23.07. und zwar in Xicheng. Der Lange Marsch 3B wurde rund 30 Sekunden nach dem Abheben vom Blitz getroffen, lieferte aber trotzdem den Relais-Satelliten Tilian 2 im Orbit ab. Der Satellit, der funkt künftig Verbindungen zur Raumstation Tiangong durch. Fun Fact, Apollo 12 erwischte es 1969 sogar zweimal, also Blitzschlag mit dauerhaften Schäden an unkritischen Sensoren. 1987 zerstörte ein Blitz dagegen eine Atlas Centaur, weil ein Steuerrechner ausfiel. Seitdem gelten die Lightning Launch Commit Criterias, feste Wetterregeln für die Startfreigabe. Laut NASA hat es seither keinen US-Träger mehr getroffen mit Blitzschlägen. Spannend, dass SpaceX hier mit dem Starship wohl gezielt an Blitzschlägimmunität nach dem Vorbild von Verkehrsflugzeugen gearbeitet hat und laut eigenen Angaben die Wetterkriterien zu Blitzschlag brechen darf. In der Nacht auf Freitag, 24.07., da legte eine Kinetica 1 mit 5 Satelliten nach, darunter Gande 1, Chinas erster kommerzieller Wächter für Weltraumschrott. Wozu man so einen Wächter überhaupt braucht, das zeigt später in den kurzen News ein Fund an einem australischen Strand. Am Mittwoch, 22.07., da hob die 3. Gravity One ab mit 9 Satelliten an Bord. Das Startup Orion Space betreibt damit die stärkste Feststoffrakete der Welt. Bis zu 6.500 Kilogramm kann sie in den niedrigen Erdorbit bringen. Dritter erfolgreicher Start für die Gravity One in China. Die nächsten westlichen Träger bringen sich auch in Stellung. Relativity Space, geführt von Ex-Google-Chef Eric Schmidt, baut seine Fertigung nahe Cape Canaveral kräftig aus. Neu dazu kommt eine 2. Raketenfabrik, mutmaßlich in Titusville. Floridas Verkehrsministerium gibt bis zu 134 Millionen Dollar dazu. Wichtiger noch, alle 13 E&R-Triebwerke für den Erstflug der Terran A haben ihre Abnahmetests bestanden. Die Mittelklasse-Rakete mit wiederverwendbarer Methan-R-Stufe soll noch dieses Jahr von Komplex LC-16 abheben. Dass dieser Termin hält, das halte ich für unwahrscheinlich. Wir schauen das. Bei Rocket Lab bleibt der Neutron-Erstflug auch für das 4. Quartal diesen Jahres angepeilt. Auch das halte ich für sportlich. Das Oberstufentriebwerk, das hatte ja bereits einen 5,5 Minuten Dauertest hinter sich. Ja, und Spaniens Startup PLD Space hat für die Miura 5 die Tanktests beider Stufen abgeschlossen. Bis zu 1000 Kilogramm soll sie in den Orbit tragen. 30 Millionen Euro kommen von der Europäischen Investitionsbank. Das Feld hinter der Falcon 9, das füllt sich also langsam auf beiden Seiten des Atlantiks. Einer der Etablierten, der eigentlich die Falcon 9 vor sich hertreiben wollte, stolpert derweil weiter. ULA's Vulcan. Die NASA, die zieht ihre Weltraumwettermission Sunrise von der Vulcan Centaur ab und bucht sie auf eine Falcon Heavy um. Der Auslöser schon wieder eine Anomalie an den Feststoffboostern, aufgetreten beim Militärstart USSF 87. Das war der 2. Vorfall in nur 4 Vulcan-Flügen. Sunrise sind 6 Kleinsatelliten mit je rund 3 Meter großen Antennen Oberhalb des Geo in etwa 35.000 Kilometern Höhe spannen die eine rund 16 Kilometer weite X-Formation auf, um Sonnenstürme zu beobachten. Geleitet wird die Mission von der University of Michigan, verwaltet vom JPL. Die Hardware-Seite der Krise bei der ULA Vulcan trägt Northrop Grumman. Im zweiten Quartal kamen 91 Millionen Dollar dazu auf das Booster-Programm GM63XL. Nach 71 Millionen im ersten, Folge der Booster-Anomalie beim Vulcan-Start im Februar. Bis Jahresende sollen überarbeitete Motoren kommen, sagt Konzernchef Cathy Warden. Ja, ziemlich bitter für ULA, die Fracht wandert erneut zum Konkurrenten und die Falcon Heavy hat als nächstes ohnehin Prominenz gebucht. Das Roman-Weltraumteleskop der NASA wird dann frühestens am 30. August starten. Bei der NASA selbst, da wird derweil an einem ganz anderen Antrieb gerechnet. Stell dir einen Kernreaktor vor, der nicht auf der Erde Strom liefert, sondern ein Raumschiff durchs Sonnensystem schiebt. Genau das plant die NASA mit SR-1 Freedom, dem ersten spaltungsangetriebenen interplanetaren Raumschiff. Jetzt hat das Projekt ein Preisschild für über 2 Milliarden Dollar. Start ist dann Ende 2028. Die Basis ist recycelt. SR-1 entsteht aus dem umgewidmeten Antriebs- und Energiemodul der gestrichenen Gateway-Mondraumstation. Im Gepäck reist die Helikoptermission Skyfall zum Mars, gemanagt vom JPL. Der Hitzeschutz, der soll von Firefly kommen. Auch das Geld fließt konkret. 640 Millionen, die stehen im Haushaltsjahr 2026 bereit. 890 Millionen im Jahr darauf. Das nukleare Zeitalter im Tiefenraum hat damit ein Budget und einen Namen. Milliarden sind auch in Europa das Thema. In diesem Fall fehlt die Bestellung. Ariane Space Chef David Cavalier fordert von der EU und explizit von Deutschland Blockbestellungen von 10 bis 20 Ariane 6 Flügen auf einen Schlag. Sein Verweis, Verteidigungsminister Pistorius, der hat ja im September 2025 ganze 35 Milliarden Euro für Weltraumsicherheit angekündigt. Wer so viel ausgeben will, so das Argument, soll auch Startaufträge bündeln. Klar, in Frankreich sitzt das Budget aktuell nicht so locker. Als Vorbild nennt Cavalier die USA. Die Space Force vergab im April 2025 gleich 28 Starts an SpaceX für 5,9 Milliarden Dollar. Vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant, aktuell würde Ariane Space etwa 9 Ariane 6 Starts im besten Fall pro Jahr schaffen. ESA-Chef Josef Aschbacher lässt bereits Studien rechnen, wie sich die Rate auf 12, 15 oder 20 Flüge steigern ließe. Größter Flaschenhals da, soweit ich weiß, sind da die Feststoffbooster. Ja, Kapazität und Nachfrage, die belauern sich gegenseitig. Bestellt Europa groß, so die Erzählung, kann Ariane skalieren und umgekehrt. Inwieweit die Ariane 6 Architektur zukunftsfähig ist, wird bei aller unabhängiger Zugang zum Weltraumerzählung hoffentlich auch berücksichtigt. Apropos Europa und Sicherheit. Beim freien Blick von oben, da hat sich diese Woche etwas Grundsätzliches verschoben. Die EU verzögert die Veröffentlichung bestimmter Sentinel-Aufnahmen über einem Teil des Golfs von Oman um 24 Stunden auf Bitte der USA. Der Ratsbeschluss, der stammt vom 13. Juli, unterzeichnet von der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas. Das Gebiet, um das es da insbesondere geht, na klar, Straße von Hormuz, haben wir viel in den Nachrichten schon gehört, Welthandel wichtig, Öl, Großteil aus dem Golfregion wird da verschifft. Parallel liegt in Washington ein Gesetzentwurf des Geheimdienstausschusses auf dem Tisch, der kommerzielle Erdbeobachter am öffentlichen Teilen sensibler Aufnahmen hindern würde. Planet Labs hält laut Payload bereits seit März Bilder von Iran und der Golfregion zurück. Ja, offene Satellitendaten, jahrelang eine Selbstverständlichkeit, werden damit Stück für Stück zur Verhandlungsmasse. Washington ist auch das Stichwort für den unangenehmsten Bericht der Woche. Der US-Rechnungshof GAO hat am Donnerstag, 23.07. nachgezählt, was der Personalabbau bei der NASA anrichtet. Die Behörde hat 22% ihrer Beamten verloren, 25 von 36 untersuchten Projekten spüren die Abgänge. Beim Orion-Raumschiff fehlen 10% der Leute, bei der SLS-Mondrakete fast 20 und das Goddard-Zentrum, das traf es mit 34%. Am härtesten. Dazu beziffert der Bericht 478 Millionen Dollar an Netto-Kostenüberschreitung, vor allem beim SLS und Orion. Die Behörde, die zurück zum Mond will, die verliert also ausgerechnet dort Personen, wo die Erfahrung sitzt. Trotz aller Personalsorgen bei der NASA geflogen wurde reichlich. Der Überblick, die Starlink-Routine, die lief am Dienstag, 21.07. von Vandenberg. Ebenfalls am Dienstag startet von Cape Canaveral der Wartungsroboter MRV-1, unsere Geschichte von vorhin. Am Mittwoch, 22.07., da folgte der Seestart der Gravity-1. Am Donnerstag die vom Blitz getroffene Lange Marsch 3B und in der Nacht auf Freitag die Kinetica 1. Alle drei hatten wir eben im China-Block. Ja, und dann schließlich in der Nacht auf Samstag, da flog Starship Flug 13 mit dem ersten erfolgreichen Relight der V3. Wir waren ehrlich überrascht, wie viele von euch bei unserer ILA-Reste-Aktion zugegriffen haben, mir geholfen haben, mein Büro wieder von Merchandise zu befreien. Viel ist schon weg, aber ein paar allerletzte Tassen und Rucksäcke. Tada, haben wir noch gefunden und ja, die bekommst du jetzt zu zum letzten Mal mit einem Rabatt von 50%. Der Code ist ausverkauft und gilt nur bis Montagabend, 27.07. ausschließlich auf Tassen und Rucksäcke. Wenn du also je mit dem Gedanken gespielt hast, dir oder deinen Liebsten etwas von Senkrechtstarter zu holen, das ist jetzt die allerletzte Chance. Wir haben schlicht zu viel bestellt und weg ist weg. Einfach im Shop den Code ausverkauf eingeben. Der Abzug, der passiert dann direkt beim Bezahlen. Den Link, den findest du auch unten in der Beschreibung. Apropos letzte Stücke, hier die restlichen Meldungen der Woche in aller Kürze. 6 kugelförmige Metallteile sind im Juli an einem Strand in Ingham in Australien aufgetaucht. Wahrscheinlich Drucktanks, die den Wiedereintritt überstanden haben. Die Feuerwehr von Queensland sperrte 50 Meter rund um die Fundstücke ab. Titantanks überleben den Absturz aus dem Orbit laut Experten erstaunlich oft. L3Harris hat am Mittwoch, 22.07. 4 modifizierte RS-25-Triebwerke an die NASA geliefert für die Kernstufe der SLS-Mondrakete von Artemis 3. Zusammen liefern sie über 900 Tonnen Schub. Parallel läuft der Umstieg auf additiv gefertigte RS-25. Die US-Atomsicherheitsbehörde NNSA hat am Donnerstag, 23.07. den 5. Global Burst Detektor an die US Space Force übergeben. Die Sensoren aus den Laboren Sandia und Los Alamos sollen von GPS-Satelliten aus Atomexplosionen aufspüren. Sie fliegen künftig auf den Generationen GPS 3 und 3F mit. Apropos US Space Force, die verdreifacht jetzt die erste Vergabespur ihres Startprogramms NSSL Phase 3 und zwar auf 17 Milliarden Dollar. Zusammen stehen damit über 30 Milliarden Dollar für Startaufträge bereit. 7 Anbieter dürfen mitbieten, die schweren Startverträge, das ist Lane 2, die fliegen aber nur auf SpaceX und ULA. Polen stockt seinen Beitrag zur EU-Konstellation IRIS² auf 656 Millionen Euro auf und baut künftig 12 der Satelliten. 6 für den mittleren, 6 für den niedrigen Orbit. Dazu kommt Warschau als erster Standort im Osten der EU, ein eigenes ESA-Zentrum. Europas souveräne Antwort auf Starlink nimmt damit weiter Form an. Während Europa an seiner Konstellation baut, startet das Original einfach weiter. Hier der Blick auf die kommende Woche. Die Starlink-Routine, die fliegt am Mittwoch, 29.07. und am Samstag, 1.08. beide Male von Vandenberg. China startet im Tagestakt, jeweils mit noch unbekannter Nutzlast. Eine lange Marsch 7A am Mittwoch aus Wincheng, eine lange Marsch 6A am Donnerstag, 30.07. aus Taichung. Ebenfalls am Donnerstag, da hebt eine Falcon 9 mit Enroll 95 ab. Geheime Fracht für den US-Satellitengeheimdienst NRO. Am Freitag, 31.07. da will Südkorea nachlegen, der militärische Kleinträger Mir, der Name ist noch provisorisch, der soll von einer Seeplattform aus erstmals in einer vollen Konfiguration den Orbit erreichen. Und bei Rocklab, da stauen sich gleich 3 Elektron-Missionen, alle ab Freitag denkbar. 2 Radarsatelliten für die japanische Erdbeobachtung, das ist IQPS und Synspective und LOXSAT-1, der Sauerstoff-Tanktest von ETA Space, den wir vor 2 Wochen vorgestellt haben, verteilt sich vermutlich auf Anfang August, diese 3 Starts. Und nicht vergessen, wer dich nicht finden kann, der kann dir nichts. Und finden lassen musst du dich wirklich nicht. Hol dir 60% auf Incogni mit meinem Code. Was für eine Woche. Starship fliegt und kommt zum ersten Mal heil unten an und liefert beeindruckende Bilder. Indien erreicht im ersten Anlauf kommerziell den Orbit. Auf den Shetland, da steht Augsburgs Rakete bereit. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns doch in den Kommentaren, welche Meldung dir diese Woche am meisten Freude bereitet hat. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, wünsche ich euch bleiben. Euer Mau.